Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Hallo beim Zahn-Podcast. Ich bin Dr. Anja Geißler und normalerweise lade ich mir Gäste in den Podcast ein und bespreche mit ihnen Themen rund um Zahngesundheit und Zahnpflege. Heute habe ich etwas anderes für euch vorbereitet. Ich war zu Gast im Podcast Natürlich helfen von Terra Lupa mit meinem geschätzten Kollegen Uli Lindner. Er ist Heilpraktiker und wir haben uns ausgetauscht zum Thema Zahn, Zahnerkrankungen, Zahnfleischerkrankungen und deren Zusammenhänge mit allgemeinen Erkrankungen. Und ich würde sagen, wir halten uns gar nicht so lange beim Vorwort auf und starten in den Podcast. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen bei Natürlich helfen, dem Podcast der Therapeutensuche terralupa.de. Wir nehmen naturheilkundliche und therapeutische Verfahren unter die Lupe, stellen euch therapeutische Methoden und deren Therapeuten vor, sprechen mit Experten über die Bereiche Heilkunde, freie Psychotherapie und Osteopathie. Außerdem lassen wir in diesem Podcast auch Patienten zu Wort kommen. Wir informieren über Möglichkeiten und Grenzen der komplementären Medizin und berichten über neue Methoden. Viel Spaß mit der Folge.
Würdest du dich für unsere Zuhörer auch noch mal kurz vorstellen, damit wir wissen, wie wir was zu tun haben? Das wäre super.
Aber natürlich gerne mache ich das. Also mein Name ist Dr. Anja Geißler. Ich bin niedergelassene Zahnärztin in München seit 28 Jahren und bin auch seit 2 Jahren Heilpraktikerin. Mein Behandlungsschwerpunkt ist die Zahnfleischerkrankung, die Implantologie und aber auch der Bezug zu den Allgemeinerkrankungen. Und das ist mir immer ein Thema, was sehr am Herzen liegt, was viel zu wenig beachtet wird in der Allgemeinmedizin. Und ich glaube, für uns ist heute wichtig, Uli, dass wir darauf aufmerksam machen, auf die Option, dass die Zähne, das Zahnfleisch auch mit chronischen Erkrankungen im ganzen Körper zu tun haben.
Das Erste, was mir auffällt, ist, du sagst, du bist Zahnärztin mit Promovation und allem, was dazugehört. Und ja. Heilpraktikerin ist ja auch eine komische Kombi. Wie hat sich das ergeben? Wie kam es dazu?
Ich habe vor 15 Jahren meinen Master für Parodontologie gemacht und wir haben versucht, professionell diese akuten und chronischen Zahnfleischerkrankungen zu behandeln. Nach einer gewissen Zeit stellt man dann fest, dass eigentlich nicht jede Zahnfleischerkrankung sich wirklich gut behandeln lässt. Und dann will man bestimmte Parameter verstehen. Und diese Parameter, die waren mir nicht so ganz klar, dass die mit eine Rolle spielen, was vor allem die Ganzheitlichkeit betrifft, den ganzen Körper und was die Patienten sonst noch an Leiden mitbringen. Und dann sind wir auf die Fokussuche gegangen und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht sinnvoll, doch nochmal den Heilpraktiker zu machen, um nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern auch die Ursachen zu erkennen. Und das ist immer so meine Präferenz, zu sagen, Parodontalbehandlung oder Zahnfleischerkrankung hat auch was mit dem ganzen Körper zu tun. Und dann sollten wir diese Ursachen kennen.
Kann ich nachvollziehen, das ist verständlich, das ist ein cooler Ansatz, findet man sonst ja normalerweise in dem Zusammenhang eher seltener, aber deswegen umso bemerkenswerter. Grundsätzlich, wenn du sagst Allgemeinerkrankungen in Verbindung mit Zahnfleisch und Zahnerkrankungen, wie rum muss ich jetzt den Schluss aus dieser ganzen Sache ziehen? Machen meine Zähne meine Organe krank oder machen meine Organe meine Zähne krank? Wie wäre die Reihenfolge, wie ist da dein Ansatz?
Sowohl als auch. Also wenn man bedenkt, dass es ja viele chronische Erkrankungen gibt, die mit einer Parodontitis oder Parodontose im Volksmund zu tun haben, wie zum Beispiel der Diabetes, wenn wir mal mitten reingreifen. Also der Diabetes an sich ist ja eine Stoffwechselerkrankung und nachgewiesenermaßen der HbA1c-Wert, dieser Zuckerwert, korreliert immer wieder mit einer Zahnfleischerkrankung. Und wenn der Diabetes stark in den Vordergrund tritt, dann haben wir auch eine parodontale Erkrankung. Dazu gibt es wissenschaftliche Studien, die das belegen. Und wenn die parodontale Erkrankung, also die Zahnfleischerkrankung, da ist, können die Endokrinologen, die Stoffwechseltherapeuten, also die Diabetologen, die den Diabetes behandeln, auch den Diabetes nicht in Ordnung bringen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Es gibt viele, viele andere Sachen, die noch dazugehören, wie zum Beispiel auch Stress. und Herzinfarkt, Schlaganfall. Aber da können wir später vielleicht noch zu kommen. Aber das ist so der Haupt, sagen wir, Hauptansatz beim Diabetes, sehr klar ersichtlich und klar verständlich. Die Korrelation zwischen der Zahnfleischentzündung und dem Diabetes, die sich bidirektional, so sagt man dazu, also beidseitig gegenseitig beeinflussen.
Wollte ich nämlich gerade fragen, weil die Einrichtung ist mir relativ klar und nachvollziehbar, aber ich strukturiere das jetzt mal für mich relativ einfach, weil ja auch die Zuhörer vielleicht nicht unbedingt aus den medizinischen tieferen Bereichen kommen, wo ich für mich jetzt einfach von der Logik her sage, ja natürlich, der Diabetes grundsätzlich wird ja normalerweise verursacht durch einen sehr hohen Konsum von Kohlenhydraten, die ja dann entsprechend natürlich auch meine Zähne schädigen. Das ist ja bekannt, das kennen wir ja als Kinder schon. Zucker macht die Zähne kaputt, somit also die Richtung ist, denke ich mal, für viele nachvollziehbar. Jetzt sagst du aber, du hast genau diese Wechselwirkung, also auch bidirektional in die andere Richtung. Wie sehe ich da den Zusammenhang oder wo kommt da diese Verbindung her?
Also es ist halt so, dass durch diese, wir sprechen ja beim Diabetes, das weißt du auch, von einer sogenannten Hyperglykämie. Und diese Hyperglykämie hat zur Folge, dass die neutrophilen Granulozyten, also spezielle Entzündungszellen, geschädigt werden. Und die sind natürlich auch für die Abwehr verantwortlich. Und diese Abwehr ist dann vor allem auch in der Mundhöhle wesentlich schlechter und diese Enzyme werden mehr ausgeschüttet, die das Gewebe abbaut. Und bei der Parodontose oder Parodontitis reden wir von einem Gewebeabbau. Und diese Blutgefäße sind nicht mehr in der Lage, das natürlich zu reparieren durch diese Verschlechterung der Entzündungsabwehr. Und dann stellen wir wieder fest, dass wir auch bei Diabetikern allgemein eine schlechte Wundheilung haben. Und die haben wir natürlich auch in der Mundhöhle. So ist der Zusammenhang zu sehen.
Das ist nachvollziehbar. Mhm. Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn ich jetzt so ein Patient wäre und ich hätte jetzt eben genau zum Beispiel diese diabetische Stoffwechsellage, also diese Problematik, einen diagnostizierten Diabetes, Typ 2 in dem Fall dann, um den wird es ja gehen im großen Stil. Und ich denke mir dann, also ich mache das jetzt mal sehr flach, weil die Frage ist ja, wie der Patient das eben sieht, der sich dann denkt, ach, das ist ja super, dann mache ich mir mal einen Termin bei der Frau Dr. Geißler, dann lasse ich mir quasi die Zähne sanieren und dann ist mein Diabetes weg.
Weg ist er nicht, aber letztendlich geht es ja darum, dass die Mundhülle saniert ist, dass die Mundhülle sauber ist, dass sie frei ist von diesen aggressiven, akut entzündlichen Bakterien, die die Parodontitis, die Zahnfleischerkrankung, ausmachen. Und wenn wir diesen Index der krankmachenden Bakterien sehr stark runterfahren, dann hat der Arzt, der Stoffwechselarzt, der Endokrinologe, der Diabetologe auch eine Chance, den Diabetes besser in den Griff zu bekommen. Denn wenn eine Entzündung in der Mundhöhle bleibt, wenn wir eine wirklich hochbakteriell infizierte Mundhöhle haben, dann kriegen wir auch den Zuckerwert nicht in den Griff und dann schwankt dieser HbA1c-Wert, das wissen wir alle, über 6 und mehr, was natürlich für den Diabetiker sehr, sehr unfreundlich ist und auch ungesund. Und das sollten auch sowohl die Patienten als auch die Ärzte immer vielleicht mitbeachten, dass man einfach sagt, bitteschön, erstmal Mundhöhle sanieren und dann haben wir auch eine Chance, den Diabetes stabil zu halten. Es geht nicht, wir werden den Diabetes nicht wegbekommen, den Diabetes Typ 2, aber wir können ihn stabil halten. Und das ist immer das Ansehen der Zahnärzte, dass darauf hingewiesen und darauf auch hingewiesen gearbeitet wird.
Für die Zuhörer nur kurz die Erklärung, weil der Begriff jetzt schon ein paar Mal fiel, der HbA1c ist ein Laborwert, der angibt, wie viel Erythrozyten durch Zucker an ihrer Oberfläche beschädigt sind und an dem kann man eben ablesen, wie fortgeschritten so ein Diabetes ist. Du hast auch den Grenzwert schon genannt, da gibt es den Grenzwert von 6, das heißt also 6% ist der Wert eigentlich und der sollte unter 6 sein, der wurde jetzt glaube ich auch neulich erst angepasst, wieder auf 6,2 und wenn er über diesen Wert steigt, dann ist das eben so ein Hinweis auf einen bestehenden Diabetes, nur für die Zuhörer, die damit nichts anfangen können. Von der Behandlung her, wie muss ich mir das vorstellen? Weil du schon gesagt hast, erst die Mundhöhle sanieren. Also ist das dann eine wirklich separate Geschichte? Oder läuft das dann quasi in Kombination mit dem behandelten Arzt, der sich um den Diabetes in der Hinsicht ja kümmert, dass man sagt, wir machen das Step by Step? Ich denke mal, ich habe jetzt da wenig Vorstellungen, aber was für einen Zeitansatz muss man da rechnen, um so eine Mundhöhle dann von so einem Patienten dann auch eine Sanierung durchzuführen? Also reden wir da von einer Behandlung und dann ist alles Suppi oder sind das Monate, die dann der Patient immer wieder in deiner Praxis verbringen muss, um dann eben irgendwann dieses finale Ziel zu erreichen?
Ja, ich glaube, letzteres ist schon der richtige Ansatz, wenn man es gründlich macht. Wir müssen hier erstmal das Diagnostizieren. Wir unterscheiden ja bei der Parodontitis unterschiedliche Bakterienarten. Es gibt dann die akute, die chronische, generalisierte Parodontitis. Es gibt auch einen erblichen Faktor dabei, das muss man auch sagen. Aber grundlegend geht es erstmal darum, dass wir gucken oder schauen, wie stark entzündet ist das Zahnfleisch? Wie hoch ist der Knochenverlust? Also viele sagen ja immer, bei den Zahnfleischerkrankungen, da verliere ich meine Zähne, die Zähne werden locker, was prinzipiell auch stimmt. Denn wenn der Knochenabbau sehr, sehr hoch ist, dann verliert der Zahn natürlich seinen Halt und dann wackelt er wie ein Lämmerschwarz und dann kann man ihn fast schon mit der Hand rausziehen. Und das wollen wir ja alles verhindern. Es geht einfach darum, dass wir sagen, wir graduieren, wir schätzen den Knochenabbau ein. Und dann wird systematisch behandelt. Wir machen einen Mundhygienestatus, wir erheben den Blutungsindex, einen Grad der Entzündung und wir machen einen mikrobiologischen Test. Dieser mikrobiologische Test wird von vielen Zahnärzten unterschiedlich durchgeführt. Wir stellen nicht nur die Parodontitis-Bakterien fest, sondern nehmen gleichzeitig auch die ganzen Pilze und was man alles noch in der Mundhülle findet mit auf, um ein Komplettbild zu erreichen. Die aggressiven Bakterien, die für die Parodontitis verantwortlich sind, die müssen eliminiert werden. Wenn wir sie genau kennen, wissen wir, wie wir es machen können. Brauchen wir ein Antibiotikum? Brauchen wir kein Antibiotikum? Kommen wir mit einer grundlegenden, sagen wir mal, Präventivprophylaxe hin, die wir in einem gewissen oder geringen Zeitabstand machen? Da ist der Zeitabstand wirklich entscheidend. Und was kann der Patient selber tun? Es nützt nichts, wenn wir hier den ganzen Tag arbeiten und der Patient nichts tut. Der denkt, okay, ich gehe alle 3 Monate zum Zähneputzen, zum Zahnarzt und meine Zahnbürste bleibt im Ständer. Also das ist ein totaler Quatsch. Man muss letztendlich den Patienten auch motivieren, dass er sagt, hör zu, wenn du das alles in den Griff bekommen willst, dann musst du natürlich auch deine Mundhygiene ändern. Deine Präferenzen, morgens, abends, Zahnseide, Zwischenraumbürstchen, keine Spülung. Und dann sehen wir natürlich am Verlauf, wie der Patient mitmacht. Wir können das messen, wir können das auch sehen. Keiner erzählt uns irgendwas. Wir sehen ganz genau, wie viel getan wird zu Hause. Und entweder schaffen wir es einer konservativen Behandlung, in einer konservativen, vorbeugenden, präventiven Prophylaxe, die wir mehrfach durchführen, oder wir müssen natürlich ein sogenanntes Deep Cleaning machen. Also das entzündete Gewebe, was durch die Parodontitis zwangsläufig entstehen kann, das wird dann in einer tieferen Kuretage entfernt. Und da gibt es auch wieder Unterformen, geschlossen, offen. Das entscheidet dann der Zahnarzt selber, wie am besten.
Das dann aber mehr wie diese klassische PZA, also die professionelle Zahnreinigung.
Es ist dann mehr wie die klassische professionelle Zahnreinigung. Das ist richtig. Eine Parodontitis-Behandlung verläuft sehr strukturiert mit engmaschigen Vorbehandlungen, Reinigungen, Tiefenreinigungen, immer wieder messen, mikrobiologische Tests und auch Blutbilder. Wir bestimmen die Blutbilder, wir schauen uns die an.
Kannst du uns da irgend so eine Hausnummer zumindest geben und sagen, okay, also es wird sich dann wahrscheinlich so auf mindestens 5-10 Behandlungen hin bewegen? Oder ist das schwierig dann? Ich weiß, es ist klar, es ist abhängig von der Ausgangssituation, aber damit man zumindest mal so eine Hausnummer hat und eben nicht dann kommt und denkt sich so, mit 2 Mal ist es getan.
Also klassischerweise machen wir das so. Erstdiagnostik, mikrobiologische Befundung, dann kommt die professionelle Zahnreinigung im ersten Teil, das grobe Reinigen, dann kriegt der Patient seine Hausaufgaben auf, was er alles machen muss. Nach 14 Tagen kontrollieren wir das, reinigen nochmal nach und dann messen wir auch diese ganzen Taschentiefen, also den Knochenabbau, und dann werden wir entscheiden, müssen wir eine geschlossene oder eine offene Kuretage-Reinigung machen oder nicht. Und bei einer geschlossenen Kuretage ist das letztendlich eine Sache von einer etwas längeren Sitzung, die man gut in 1,5 Stunden durchführen kann. Und danach kommt der Patient nochmal nach 6 Wochen zur Nachkontrolle. In der Regel ist dann alles auch soweit stabil. Bei einer offenen sieht es etwas komplizierter aus. Da muss man dann leider das Skalpell nehmen. Aber das wollen wir hier nicht ausführen. Wir wollen ja die Zuhörer.
Nee, ist ja klar. Es muss ja nicht das Schlimmste vom Schlimmsten ausgehen. Aber es ist mit Sicherheit dann nicht mit 1-2 Mal getan. Man muss dann definitiv öfters kommen. Genau. Du hast das auch schon mehrfach angesprochen. Ich will da aber trotzdem noch mal ein bisschen einhaken, weil wir immer wieder, ich habe ja eher im Rahmen der klassischen Diabetespatienten mit zu tun und das eben, du ja schon mehrfach erwähnt hast, die Mithilfe des Patienten hier eben definitiv erforderlich ist und eben es nicht funktioniert, dass ich hingehe und sage, da setze ich mich auf den Stuhl der hübschen Frau Dr. Geißler und dann lasse ich mich da schön betütteln, sage ich jetzt mal, 2 Stunden und dann gehe ich nach Hause und dann war es das. Das ist also schon ein essentieller Teil dieser ganzen Behandlung, um dann eben auch zum Erfolg zu kommen. Das hat sich auch schon, du hast auch schon gesagt, keine Spülung habe ich jetzt kurz gehört, das hast du vorhin kurz eingeworfen, aber das ist doch auch das, was immer wieder so ein bisschen propagiert wird mit Munddusche und so. Also ist das eigentlich gar nicht dann so super oder...
Die manuelle Reinigung mit einer elektrischen Bürste und mit einer intensiven Zwischenraumreinigung mit der richtigen Zahncreme auch, das muss man sagen, spielt eine essentielle Rolle. Wenn ich brauche eigentlich dann keine Mundspülung mehr. Viele Patienten meinen, sie bräuchten ein Frischgefühl. Der Nachteil bei den Mundspülungen ist meistens, dass sie Alkohol enthalten und sehr aggressive Stoffe. Okay. Es gibt ja auch diese anti-entzündliche Spülung, das sogenannte Chlorhexamet, das haben viele vielleicht schon mal gehört, das CHX, das Chlorhexidin, was sehr starke Verfärbungen macht. Auch viele Spülungen enthalten Zinnfluoride, die dann auch wieder zu Verfärbungen führen. Wir raten davon ab. Das, was ich gut finde, sind Ölzielmaßnahmen. Das heißt also, der Patient nimmt mineralisches Öl. Wir empfehlen da immer Kokosöl, was ja in der Grundsubstanz fest ist. Nehme ich einen Teelöffel in den Mund, wird es etwas weicher. Und dann kann ich morgens unter der Dusche beim Haareföhnen oder irgendwas, was ich sonst noch mache, einfach Öl ziehen.
Also wie wenn ich das so spülen würde im Endeffekt.
Richtig. Und das bindet diese ganzen bakteriellen Toxine an sich. Und das spucke ich dann aus. Bitte nicht ins Waschbecken, weil es verklebt, sondern einfach in den Abfalleimer. Das wäre schon ganz gut, ja.
Ah ja, gut, das ist ja mit Sicherheit auch vom Mundgefühl etwas angenehmer, weil diese ganzen Mundwässerchen, sage ich jetzt mal, doch immer eine relativ große Schärfe dann auch haben, die man dann erstmal vertragen muss, weil halt eben dieses, wie du schon sagst, dieses frische Gefühl durch das Minzige oder was auch immer dann entstehen soll.
Ja, und vielleicht kann ich da noch einhacken, die Mundwässer an sich sind ja doch sehr scharf, wie du eben gerade gesagt hast, und die zerstören natürlich auch das normale Mundmikrobiom. Es greift es an von seiner natürlichen Flora. Und da sind wir schon wieder beim Mikrobiom, was in der Mundhülle natürlich auch wichtig ist für die Abwehr. Und wenn durch die Mundwässer das zerstört wird und angegriffen wird, dann habe ich wieder eine reduzierte Abwehrlage. Und dann drehe ich mich im Kreis wie so ein Perpetuum mobile, dann kommt wieder die Entzündung. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eine Abwehr schaffen.
Wenn ich mir das jetzt überlege, okay, wir haben jetzt also diese Mundraumsanierung, die ja dann doch 1, 2, 3, 5 Termine beinhaltet. Wenn ich sowas jetzt anstrebe als diabetischer Patient, der ja die Diagnose vom Arzt gestellt bekommen hat, eventuell sogar schon mit Metformin aufbelegt wurde, also mit Medikamenten, die dann dafür entsprechend gegeben werden, übernimmt dann sowas meine Krankenkasse? Also kann ich dann einfach zu dir in die Praxis kommen und sagen, hier, ich bin Diabetiker, das hat der Arzt diagnostiziert, Sie bieten ja genau diese Behandlung an im Rahmen eben der Mundraumsanierung, um den Diabetes besser zu behandeln. Kriegt das dann einfach über die Kasse abgerechnet, wie eben auch eine normale Zahnkontrolle, oder sind da Privatleistungen erforderlich?
Also, gute Frage, muss man schon sagen. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Die professionelle Zahnreinigung wird ja von der gesetzlichen Krankenkasse überhaupt nicht übernommen. Es gibt manchmal Zuschüsse von den gesetzlichen Krankenversicherern, was ich auch gut finde, weil dadurch der präventive Ansatz wieder so ein bisschen unterstützt wird. Vor 2 Jahren hat die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung beschlossen, dass diese professionelle Parodontitis-Behandlung in der Prävention mit aufgenommen wird. Es gibt Zuschüsse, es nennt sich UPT, unterstützende Parodontitis-Therapie, und 2 Behandlungen werden von der Krankenkasse übernommen, anteilig. Das kommt immer auf den Wirtschaftlichkeitsfaktor der Praxis an, wie letztendlich die Auslastung ist. Aber grundsätzlich gibt es Zuschüsse von der Krankenkasse in Form der UPT. Was der einzelne Zahnarzt jetzt selber noch verlangt, weil er spezielle Maßnahmen macht, weil er irgendwie eine Full-Mouth-Disinfection macht oder irgendwelche, da gibt es ja Medikamente eigentlich, da gibt es ja alles Mögliche, was man machen kann, das wird sicherlich gesondert berechnet. Es gibt zum Beispiel auch, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, man kann kreuzvernetzte Hyaluronsäure spritzen, wie die Frauen sich das in die Falten spritzen, also gibt es das auch fürs Zahnfleisch. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es hilft dem Gewebe zur Regeneration, das wird natürlich auch privat verrechnet. Es gibt eine photodynamische Lasertherapie, die privat verrechnet werden, die teilweise wirklich gut hilft. Immer von Fall zu Fall unterschiedlich abhängig, wen wir da auf dem Stuhl haben.
Aber ist ja auch schon mal gut, dass es zumindest eine Unterstützung gibt in dieser sicheren Sache, so wie du es erwähnt hast, und man dann nicht zu 100% wenigstens auf diesen Kosten sitzen bleibt. Weil es wäre eigentlich schon irgendwo nachvollziehbar, wenn ja eben diese Behandlungsform den diabetischen Patienten in der Hinsicht hilft, um dann eben zum Beispiel dieses Medikament Metformin einzusparen oder die Dosis zu reduzieren, würde die Krankenkasse ja in der Hinsicht auch wieder Geld sparen. Also von der Seite her wäre es ja auch nachvollziehbar, dass das abgenommen wird. Gut, du hattest vorhin schon auch gesagt, es geht auch um so Fälle, weil Diabetes ist jetzt, denke ich mal, für jeden nachvollziehbar. Aber du hattest vorhin auch sowas wie Schlaganfall und Herzinfarkt erwähnt. Wo ist da der Zusammenhang? Weil das, ich sag mal, mit einem Diabetes, wenn das alles gut funktioniert, kann ich 120 Jahre alt werden. Mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt eher weniger.
Wir wissen mittlerweile, dass 45% der Todesfälle bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine schwere Parodontitis haben. Und das wissen die wenigsten, dass da eine Korrelation ist. Man hat Parodontalbakterien, also die infektiösen Bakterien in den Herzkranzgefäßen gefunden. Das heißt also, diese parodontalen Bakterien, die Zahnfleischentzündungsbakterien, wollen wir sie mal so bezeichnen, bilden diese Plaques und in Zusammenhang mit den Cholesterinablagerungen engen sie das Gefäß ein und dann natürlich ist der Blutfluss verringert und wir haben ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Das heißt also, am Endothel, also an der Innenwand des Gefäßes, entstehen Ablagerungen, die einfach, wo das Blut nicht mehr richtig fließen kann. Und dann habe ich natürlich auch eine vermehrte Abgabe von Wirkstoffen, die blutgerinnungsfördernd sind. Das wissen wir alle. Wenn das an einer Barriere klemmt, dann baut sich das mehr auf mehr auf mehr und auf einmal, bomm, ist das Gefäß zu. Und das ist die Problematik. Es entstehen dann Gefäßverschlüsse und das wiederum führt zum Schlaganfall. Ich glaube, das habe ich vielleicht auch nicht erklärt. Vielleicht kannst du es nochmal einfacher erklären, aber das wäre so die logische Konsequenz.
Nein, ich denke, das kann man so schon nachvollziehen. Was die Problematik in der Regel grundsätzlich an der Sache ist, dass es halt eben zu einem Verschluss eines versorgenden Gefäßes kommt, was dann unser Herz eben durchblutet, dafür sorgt, dass der Muskel adäquat arbeiten kann. Und da es da zur Unterbrechung kommt, hört dann halt der Muskel auf zu arbeiten. Wir haben unseren klassischen Herzinfarkt. Genau, ja, das ist schon nachvollziehbar. Also könnte ich im Prinzip ja aber auch hingehen und sagen, wenn jetzt jemand grundsätzlich, ich sag mal, gesunde Zähne und Zahnfleisch hat, weil er das von Haus aus schon immer gut gepflegt hat oder sich da intensiv drum kümmert, was ja heute auch bei unserer Jugend, sag ich mal, immer einen höheren Stellenwert bekommt, ja, kann ich ja dann sagen, hat er sein Herzinfarkt oder Schlaganfallrisiko um einen gewissen Prozentsatz, den man bestimmt nicht benennen kann, aber um einen gewissen Prozentsatz reduziert.
Das siehst du richtig, aber es gibt natürlich schon auch ein Heritage, also eine Vererbung. Und das ist auch für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, nicht jede Parodontitis oder nicht jede Zahnfleischerkrankung ist durch schlechte Mundpflege oder durch Rauchen, whatever, durch Ansteckung von anderen Personen erfolgt, sondern sie kann natürlich auch eine Vererbung darstellen von väterlicher, mütterlicherseits, Großeltern, Familie bedingt. Und es gibt auch sogenannte Gendefekte, die wir einfach haben. Und da sollte man frühzeitig dran denken. Wenn wir eine Anamnese erheben bei Patienten, die wirklich eine Parodontitis haben, dann fragen wir immer, gibt es in der Familie gehäuft Schlaganfall, Herzinfarkt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Ist ein Bluthochdruck relevant? Und dann weißt du schon, oh, der hat Parodontitis und dann kann man bestimmte Werte bestimmen und weiß, der hat einen Gendefekt. Und das finde ich immer ganz spannend, weil man vieles messen kann heutzutage. Wir sind ja in der Lage, durch die Biochemie und diese ganzen Labordiagnostiken vieles, vieles zu erfahren, was uns weiterbringt.
Mhm. Ich muss jetzt aber auch nochmal zurück, kurz auf diese Sache mit diesen jungen Menschen, weil das, wie gesagt, ich gucke halt viele solche Serien oder ich sag mal im Fernsehen solche Sendungen, wo solche Menschen gezeigt werden. Ich sag's jetzt mal, ich out mich jetzt mal so ein bisschen, ja. Und da sieht man halt, dass gerade die Jungs und die Mädels da eben sehr viel Wert drauf legen und die immer mit diesen super gebleachten Zähnen da durch die Welt laufen, wo du fast blind wirst, wenn er in die Kamera lächelt. Oder was ich inzwischen auch schon gesehen und gehört habe, ist, dass es ja da inzwischen, ich weiß aber nicht, wie es heißt, du weißt bestimmt, wie der Fachbegriff dafür ist, wie so Überzieher.
Veneers, ja.
Veneers, okay. Die werden ja dann angepasst im Endeffekt, die schiebt man ja drüber, wenn dieses eigene Gebiss eben nicht so super schön ist, und dann sieht das ja aus wie bei so einer Comicfigur fast. Wenn die ja dann auf sowas aus sind, kann das dann aber auch drüber sein, also dass das dann genau in die falsche Richtung läuft und man sagt, okay, too much ist auch nicht das Richtige?
Also vom Prinzip her ist es so, wenn ein junger Mensch Veneers möchte und er hat keine parodontale Erkrankung und er hat vielleicht doch optisch, ästhetisch keine schöne
Zahnreihe, Zahnstruktur, ja.
So, dann ist es in Ordnung. Wenn der Patient aber eine Zahnfleischerkrankung hat und es tritt mittlerweile auch bei den Jüngeren auf, was wir auch in der Studie nachbelegt haben, zwischen 35 und 45, glaube ich, ist es über 50% mittlerweile, dann muss man sagen, muss man das erst in Ordnung bringen, bevor man überhaupt was draufzieht. Also ich kann auch nicht ein Haus auf dem Sumpf bauen, ich muss ihn auch erst trocken legen. Also es ist immer wichtig, sauber die Mundhöhle machen, damit alles das, was dann nachher in die Mundhöhle kommt, wirklich auch hält, vernünftig ist, stabil ist. Ist nicht das schönste Veneer, nichts, wenn ihr Zahnfleisch zurückgeht, dann ist butterrot, es blutet ständig, es bringt ja auch nichts.
Weil da ständig Verschmutzungen drunter sind oder was auch immer. Okay. Und das Bleaching an sich, also ich kenne es halt nur von der Seite, vom Aquarium bzw. vom Whirlpool, dass es eben auch über so UV-Lichtstrahlungen eben so eine Bakterienabtötung gibt im Endeffekt, wo du das Wasser reinigen kannst. Und wir haben ja gerade vorhin schon gesagt, dass diese natürliche Mundflora durch eben zum Beispiel dieses Chlorhexamet oder sowas eben grundsätzlich ja zerstört wird, was ja auch nicht gut ist in der Daueranwendung. Das könnte ich mir vorstellen, wenn ich mir natürlich ständig meine Zähne bleachen lasse, was ja auch mit solchen Strahlungen oder Licht gemacht wird, dass das dann auch sich negativ auf diese Strukturen auswirken kann?
Prinzipiell nicht so ganz, weil beim Bleaching, ist es so, beim Office-Bleaching werden diese Zahnfleischstrukturen ja abgedeckt. Das heißt also, das UV-Licht kommt eigentlich gar nicht in diese Areale rein. Das Zahnfleisch musst du auch schützen, weil das gegenüber dem UV-Licht doch sehr sensibel reagiert und dann so eine vielleicht beginnende Entzündung weiter fortschreitet. Wir bleichen nicht bei Parodontitis-Patienten. Wir bringen das in Ordnung und dann kriegen die eine ganz normale Bleaching-Sitzung.
Da sind wir aber wieder bei dem, was wir immer wieder mal haben in verschiedenen Bereichen, wenn es auch gerade um Ästhetik geht oder sowas. Und Bleaching ist ja schon auch so in diese Richtung, dass es umso wichtiger ist, wenn man sich für sowas interessiert, dass man dann auch entsprechend zum Profi geht und dann eben vielleicht auch mal 100 oder 200 Euro mehr in die Hand nimmt, als wie das eben für 25 Euro to go in der Fußgängerzone im Kosmetikstudio macht, wo dann eben genau auf solche Phänomene wie das Abdecken oder sowas eben nicht geachtet wird. Das ist dann immer auch so der Hinweis, den ich nochmal mit rausschicken möchte, weil da doch immer gerne dann eher auf den Geldbeutel geguckt wird, wie auf die Sicherheit bei den Anwendungen dieser Behandlungen. Na okay, also Herzinfarkt, Schlaganfall, diese ganzen Gefäßerkrankungen kann man damit natürlich in einem gewissen Rahmen behandeln beziehungsweise in der Situation vom Risiko her verbessern. Das ist interessant. Gäbe es noch andere Krankheiten, die man jetzt so direkt damit irgendwo in Verbindung bringt und sagt, okay, weil wir hatten jetzt den Diabetes, also Stoffwechselerkrankungen, die ja dann chronifizieren beziehungsweise dauerhaft vorhanden sind. Wir hatten jetzt diese akuten Probleme wie eben den Schlaganfall, den Herzinfarkt. Gäbe es noch andere Bereiche, in denen das Ganze mit hineinzieht?
Uli, wenn ich ganz kurz noch was zum Herzinfarkt und Schlaganfall...
Ach so, natürlich.
Herzerkrankung sagen darf, was immer ganz wichtig ist bei Patienten, die vor Herzoperationen stehen, wenn sie zum Beispiel eine künstliche Herzklappe brauchen, ist es einfach wichtig, die Mundhöhle vorher nochmal genau anschauen zu lassen. Und wir wissen, dass Endokarditis,
Entzündung der Herzinnenhaut, genau,
auch durch diese ganzen Parodontitis-Bakterien ausgelöst wird. Also Endokarditis, Klappenoperationen, das ist immer so essentiell. Zahnarzt aufsuchen, Zahnfleisch anschauen lassen, vielleicht eine mikrobiologische Testung, damit da nichts schief geht, weil Endokarditis ist schwer zu behandeln, wie wir alle wissen.
Und nicht nur zu behandeln, auch schwer zu identifizieren, vor allem wenn es nicht bewusst ist, dass solche Probleme vorher bestanden haben. Aber das ist auch wieder nachvollziehbar. Das ist ja quasi wieder dieser Hin und Her, also dieser Rückschluss, weil zum Beispiel, so war es bei mir mal, nach einer Zahnextraktion im Prinzip ja dann auch antibiotisch abgedeckt wird, um eben zu verhindern, weil dabei eine Knochenlamelle meines Kiefers mit abgebrochen ist, um dann eben dort auch die Infektionsgefahr zu reduzieren, prophylaktische Antibiotikaabdeckung, um eben Keime über die Mundhöhle nicht dann in die Blutbahn kommen zu lassen, was ja nachvollziehbar ist.
Genau. Du hast mich noch was anderes gefragt. Was gibt's denn noch so? Ja, es gibt noch das Rheuma.
Rheuma, oh, ganz großes Thema.
Rheumatoide Arthritis, sagen wir auch. Und ich sage dann immer, alles gesund im Mund. Lieber Rheumatologe, schau bitte nach. Es gibt diese defekte Abwehrbarriere zwischen Zahn und Zahnfleisch. Und die Bakterien aus der Mundhöhle treten ja logischerweise in die Blutbahn und gehen natürlich dann auch in die Gelenkflüssigkeit über. Und das ist ganz interessant, was Hippokrates ging schon davon aus, dass diese eitrigen Entzündungen am Zahnfleisch und an den Zähnen zu Gelenkbeschwerden führen. Und man weiß, dass das Rheuma, das Krankheitsmuster, so ähnlich ist wie die Parodontitis. Chronisch entzündlich, also richtig Entzündung, chronisch, und auch degenerativ fortschreitend. Das heißt, es wird schlechter und es schreitet immer mehr voran. Du bekommst es nicht in den Griff. Es gibt Parallelen zu dieser Rheumaerkrankung. Da gibt es auch Studien dazu, die sehr aussagefähig sind zu diesem gemeinsamen und ich sage mal genetischen Profil. Und das kann man auch messen. Das heißt also, Patienten oder Zuhörer, die vielleicht betroffen sind, könnten vielleicht mal den Rheumatologen, den behandelten Arzt fragen nach bestimmten Parametern, weil vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu fachspezifisch, aber es gibt TNF-Alpha und das ist ein sogenanntes pro-inflammatorisches Zytokin.
Nur ganz kurz ausgesprochen, für die, die es nicht kennen, das ist der Tissue-Nekrose-Faktor, den man darunter versteht, dass man, falls man das nur liest, dass man weiß, dass das dieser TNF1 ist.
Ja, aber der ist total spannend, weil das ist ein Faktor bei der Immunabwehr und der wird bei der Entzündungsreaktion gebildet und das korreliert auch immer mit dem, das ist der gleiche genetische Risikofaktor mit diesem Zytokin wie bei der Parodontitis.
Okay, hört sich interessant und spannend an. Du sprachst jetzt explizit die rheumatoide Arthritis an. Ist auch so eine Sache, der Volksmund versteht das ja genau unter dieser Rheuma-Problematik. Medizinisch gesehen fallen ja aber unter das Thema Rheuma natürlich über 400 verschiedene Erkrankungen. Also wie sieht's dann aus, wenn wir zum Beispiel von einer multiplen Sklerose reden, die auch darunter fällt, oder einer Sklerodermie? Kann man da auch solche Parallelen ziehen oder bezieht sich das dann doch eher nur speziell auf diese rheumatoide Arthritis?
Bezieht sich speziell auf die rheumatoide Arthritis. Also wir haben viele MS-Patienten und haben aber nicht die gleiche Korrelation wie bei der rheumatoiden Arthritis. Aber auch Patienten mit Gelenkersatz, die jetzt zum Beispiel eine künstliche Hüfte oder ein künstliches Kniegelenk haben, sobald ein Parodontitis-Keim da reinkommt, kannst du das Gelenk vergessen. Und ich habe Fälle, wo die ein halbes Jahr Antibiose machen, weil das künstliche Hüftgelenk nicht funktioniert und dann gehen wir auf Fokussuche. Das betrifft allerdings nicht nur, und das muss ich auch einschränkend sagen, die Parodontitis-Bakterien, es betrifft auch die Bakterien der Zähne allgemein, wenn sie entzündet sind, wenn sie abgestorben sind, wenn sie totes Material im Zahninnenraum haben, dann hast du natürlich auch Herde und muss eine Fokussuche machen, gucken, welcher Zahn ist eigentlich für diese massive Entzündung zum Beispiel des künstlichen Gelenkes verantwortlich. Wenn wir jetzt mal vom Thema Rheuma ein bisschen abschweifen, aber es kommt vielleicht so in den Bereich rein des Inhaltes, dass wir das mit aufführen müssten.
Ja, okay. Das ist ja auch trotzdem für die natürlich interessant, weil es gibt ja auch genügend, die trotz dann eben Gelenksersatz immer wieder Probleme bekommen oder wo sich dann eben solche Sachen nicht vernünftig abheilen oder dann immer wieder zu muskulären Phänomenen kommt oder so, dass das dann trotzdem wehtut, obwohl es eigentlich nicht mehr wehtun dürfte, weil das Gelenk ja eigentlich dann entsprechend ersetzt wurde. Interessante Sache. Gut. Wenn ich das jetzt so alles anhöre, was würdest du dann empfehlen? Weil wir haben ja jetzt im Prinzip immer darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, der Patient hat den Diabetes, er hat diese Herz-OP, die ansteht aus Gründen, den Herzklappenersatz oder. Präventiv, wenn ich ja noch gar keine Probleme habe im Rahmen der rheumatoiden Arthritis oder eben diabetischen Problematik, die Prophylaxe an sich, sprich also dieser einmal im Jahr Zahnarztbesuch, der da reinguckt, eine PZR macht und dann sagt, Daumen drauf, TÜV, sagt man bei uns
TÜV,
immer.
Ja, richtig. Ja. Wir auch.
Und dann kann ich wieder ein Jahr warten. Ist das dann auch so der Turnus, wo du sagst, für Patienten, die jetzt noch keine akuten Probleme haben, absolut ausreichend, ist absolut in Ordnung? Oder würdest du sogar sagen, nein, wenn das in Ordnung ist, reichen auch 2 Jahre? Oder du würdest den Turnus sogar eher verkürzen?
Also wir haben in der Praxis, wir machen das anders, wir haben ein spezielles Computerprogramm dafür, was das Ganze analysiert. Wir nehmen den Index auch oder verschiedene Indizes und sehen die Entzündungsparameter beim Patienten, wie es verläuft. Und unsere Patienten ohne Allgemeinerkrankungen kommen in der Regel 2-mal im Jahr. Dieser Index, der bestimmt, wie oft die Patienten zur Prophylaxe, zur professionellen Zahnreinigung kommen, nennt sich der BOP, Bleeding und Probing. Das ist also, wie hoch ist die Blutungsneigung beim Patienten. Und wir haben immer so eine magische Zahl, das sind 20%. Und alles, was unter 20% ist, kommt zweimal im Jahr. Alles, was da drüber ist, ist abhängig davon, was hat er für Risikoparameter, was hat er für Allgemeinerkrankungen, hat er momentan Stress, presst er, knirscht er mit den Zähnen oder hat er eventuell ein Schilddrüsenproblem, was auch eine Rolle spielen kann. Diese ganzen hormonellen Faktoren haben ja doch Einfluss auf das Gewebe. Und dann sagen wir immer schon, bitte lass uns das und das checken. Wir verkürzen den Abstand des Recalls. Das heißt, wir gehen dann mal auch 4 Monate und sagen, wir gucken uns das in 4 Monaten nochmal an und schauen, wo stehst du denn mit deinem Bleeding und Probing Index? Und dann können wir das wieder verlängern. Das ist also wie bei Dieter Bohlen, das Recall machen wir ganz konsequent davon abhängig, wie hoch ist der Entzündungsindex in der Mundhülle, der Bleeding und Probing Index. Und da gehen wir konsequent danach bei vor.
Dann ist das eine gute Sache. Und wenn ich das jetzt alles gemacht haben möchte, dann muss ich mich wo bei dir melden? In deiner Praxis in München dann in dem Fall, oder? Genau, dann rufe ich da an und dann kriege ich nächste Woche einen Termin.
Vielleicht nicht nächste Woche, aber es kommt immer drauf an, auf den Akutzustand. Manchmal sagen wir auch, wir sind fully booked. Aber wir nehmen natürlich gerne uns auf schwierigen Fällen an. Das muss man schon auch sagen, das ist ja immer die Herausforderung. Wir bekommen viele Patienten überwiesen, auch von Kardiologen, und die sagen dann, guck doch mal, findest du da noch irgendetwas, weil wir eben den Blick über den Tellerrand hinaus machen. Und das hilft vielen schon, sagen wir mal, in der Diagnostik, um einfach weiterzukommen und da stabile Verhältnisse zu erwischen. Ich habe ein gutes Team, die sich da sehr, sehr gut mit auskennen. Und
jetzt hat aber natürlich nicht jeder die Möglichkeit, nach München zu kommen. Gibt es da irgendwie sowas, dass ihr euch da, ja, ich sag jetzt mal, ja, Verband oder so, oder dass man weiß, okay, pass auf, das macht jetzt nicht nur Frau Dr. Geisler in München, sondern da gibt's jetzt noch den Herrn Dr. Huber in Hamburg und was weiß ich, die Frau Dr. Meier in Kassel oder sowas, dass man weiß, okay, ich kann da auch zu einer Kollegin, zu einem Kollegen hingehen, die eben auf derselben Ebene arbeiten. Gibt's da irgendwo was, wo ich das finden kann oder seid ihr vernetzt oder wo kann ich da suchen?
Sehr gute Frage, Uli. Also es gibt die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie, DG Paro. Die ist deutschlandweit vernetzt. Da gibt es Zahnärzte, die einen Master für Parodontologie haben. Das ist eine wissenschaftliche Vereinigung. Und man findet dort auf der Seite auch regional Zahnärzte, die diesen Master für Parodontologie gemacht haben. Und an die kann man sich wenden. Und das ist deutschlandweit. Wir sind großartig vernetzt. Und zur Not einfach mal in der Praxis anrufen und sagen, kannst du mir jemanden empfehlen? Ich wohne da und da. Das machen wir dann auch. Dann suchen wir das raus. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist selbstverständlich.
Ja, vielen lieben Dank, Anja, dass du uns da so brav Rede und Antwort gestanden hast, was war wahnsinnig interessant.
Ja, danke Uli für die Einladung und für den besonders guten und schönen Austausch. Und ich möchte mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge viel für euch mitnehmen, was ganz wichtig ist. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt mir gern. Adressen stehen in der Beschreibung. Und außerdem freut sich Uli mit seinem Podcast natürlich auch über einen Besuch und ein Ohr von euch, seinen Podcast. Natürlich helfen von Terralupa. Das habe ich euch ebenfalls in der Beschreibung verlegt. Bleibt mir nur noch zu sagen, abonniert uns bitte und wenn ihr mögt, was ihr hört, liked diese Folge auch sehr gern. Das war der Zahn-Podcast mit Dr. Anja Geisler. Bis zum nächsten Mal im gewohnten Interviewformat.